brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. So, vor 2 Wochen hat Sam hier gepredigt über die Geschichte von Zacharias, wo die Geburt angekündigt wurde von Johannes. Und unser Text schließt eigentlich genau hier an. Elisabeth, die Frau von Zacharias, sie ist jetzt wirklich schwanger geworden, sie ist im sechsten Monat. Und der gleiche Engel, Engel Gabriel, kommt jetzt zu einer anderen Frau, zu einer anderen jungen Frau und darf wieder eine Geburt ankündigen. Und das Ganze spielt sich zu in dem Städtchen Nazareth, was wir heute gar nicht so als Stadt bezeichnen würden. Das war eher so eine 500-Mann-Dorf, irgendwie rund 150 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das war überhaupt keine wichtige Metropole, sondern lag eher so ein bisschen abgelegen. Das kannte man gar nicht unbedingt. Und als ich das gelesen habe, muss ich so ein bisschen dran denken, wie wir vor ein paar Wochen hatten wir Pastoren-Anwärtertagung im Mülheimer Verband. Wir haben uns mit allen Studierenden, allen Vikaren getroffen aus ganz Deutschland und ich bin damit im Vorbereitungsteam. Und wir sollten uns am Anfang einmal vorstellen, wo wir herkommen, aus welcher Stadt wir kommen. Und wir standen da vorne und da fängt er erst an: Hi, ich bin Daniel, ich komme aus Hamburg. Hi, ich bin aus Lüneburg. Hallo, ich bin aus Hamburg. Und dann komme ich und sage: Ja, ich bin aus der Stadt Rot am See. Und die eine Hälfte der Leute hat ganz laut angefangen zu lachen und die andere Hälfte war so: Hä? Und so ungefähr stelle ich mir das vor. So ein kleines Kaff, nochmal deutlich kleiner natürlich wie Rot am See, aber was abgelegen ist, was eigentlich gar niemand kennt, was gar keine große Bedeutung jetzt so in der Weltmetropolen hat. So war Nazareth. Genau, und anders wie bei Zacharias und Elisabeth, die beide ja schon sehr, sehr alt waren und die Hoffnung auf ein Kind schon fast aufgegeben hatten und deren Traum bisher nicht in Erfüllung gegangen war, anders wie bei denen ist Maria eine junge, unverheiratete Frau. Wir können davon ausgehen, dass sie vielleicht so 12, vielleicht 14 Jahre alt war, als es passiert ist. Sie hatte ganzes Leben irgendwie noch vor sich. Das sind Träume, das sind Pläne, das sind Wünsche, die sie noch vor sich hat. Sie ist verlobt mit Josef, steht kurz vor ihrer Hochzeit. Und wenn ich mir vorstelle, so mit 14 oder mit 12, so da habe ich mir mein Leben irgendwie ausgemalt, da habe ich Pläne geschmiedet, da habe ich überlegt, wie wird es denn sein mit 14? Da wollte ich wahrscheinlich noch irgendwie Tänzerin werden oder so. Also da ist man noch irgendwie so ganz, da kommt noch so viel im Leben, auf das man sich freuen kann, wo man mit Vorfreude draufschaut. Und das ist so das Setting, wo dieser Engel jetzt hineinkommt zu Maria. Mitten in den Alltag rein. Vielleicht war sie am Wäschewaschen oder am Brotbacken, keine Ahnung. Aber sie hat sicherlich auch nicht mit diesem Engel jetzt gerechnet. Und er kommt rein und grüßt sie und erklärt ihr, was jetzt passieren wird. Und sagt: Du wirst schwanger und er wird Jesus heißen und er wird für immer herrschen und so weiter. Das Ganze, was wir gerade gelesen haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte lest oder wenn ihr sie hört. Und wenn ich mich hier in die Maria reinversetze, da kommt bei mir irgendwie die Frage auf, dass ich denke: Hey, warum mutet Gott ihr das eigentlich zu? Warum mutet Gott einer jungen Frau das hier zu? Eine junge Frau, die das Leben vor sich hat und wo diese Sache hier doch echt große, massive Auswirkungen auf ihr Leben haben wird. So, zuallererst riskiert sie ja ihre Ehe mit Josef. Hier diese Geschichte, Josef, vielleicht glaubt ihr das nicht und verlässt sie und löst die Verlobung auf, wird sie sitzen lassen und dann steht sie alleine da mit einem außerehelichen Kind. Sie riskiert ihre Ehe, sie riskiert damit ihre Sicherheit, ihre Absicherung, ihre Zukunft. Und dann, wenn wir weiterdenken, so wer wird ihr denn diese Geschichte bitte glauben? Schwanger vom Heiligen Geist, ja klar. Sie wird als Spinnerin dastehen. Keiner wird ihr das glauben. Ein außereheliches Kind hat damals außerdem eine sehr, sehr große Schande bedeutet. Der Verlust ihrer Ehre, von ihrem Ruf, von ihrem Ansehen im Dorf. Und außerdem riskiert sie damit auch, dass ihre eigene Familie sie verstößt. Weil damals war der Ruf so wichtig, dass manchmal Familien einfach ihre Kinder verstoßen haben, um ihren eigenen Ruf zu wahren. Das alles sind Auswirkungen, die Maria, mit denen sie rechnen muss. Und ich lese das und ich denke so, Herr Gott, weißt du, was das für Maria bedeutet? Warum mutest du ihr das zu? Warum traust du ihr das auch zu? Und wenn ich ehrlich bin, geht mir das öfter so, wenn ich in der Bibel lese, wenn wir so anschauen, wie Gott seine Geschichte schreibt. Wenn wir denken an Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Oder wenn wir in die Propheten schauen, was für verrückte Dinge Gott mit denen gemacht hat, die oft nicht nur irgendwelche Worte von Gott verkünden sollten, sondern deren ganzes Leben als Symbol der Botschaft standen. Und Jeremia, der mit einem Joch aus Holz rumlaufen musste. Jesaja, 3 Jahre lang barfuß. Hosea, der Gomer heiraten sollte, eine Prostituierte. Warum mutet Gott ihr das zu? Und vielleicht kennst du die Frage auch aus deinem Leben. Warum mutet Gott mir das gerade zu? Oder vielleicht auch die Frage, warum traut er mir manches denn zu? Vielleicht fühlt es sich schwer an, wie Gott dich führt. Oder du stehst vor einer Entscheidung, die dich wirklich was kosten wird. Vielleicht gibt es innere Verletzungen, die Gott mit dir angehen möchte und die schmerzhaft sind. Vielleicht gibt es Gebete, die er scheinbar nicht erhört. Und ich möchte mit uns anschauen, was die Maria jetzt mit dieser Situation macht. Weil viele von uns, wir haben die Geschichte schon oft gehört, schon oft gelesen und für uns scheint es so normal, was hier passiert. Klar, der Engel kommt, er sagt, du wirst Jesus gebären, Halleluja. Maria sagt, okay, let's go, let's do it. Aber ganz ehrlich, so war es überhaupt nicht. Die Leute damals, die wussten genauso gut wie wir heute, wie Kinder entstehen. Maria, die unverheiratet ist, gerade auf diesem Weg zu ihrer Hochzeit, eine Verlobung, das war damals schon eine ganz rechtsverbindliche Geschichte, eine ganz rechtsverbindliche Vereinbarung. Sie sagt nicht, Halleluja, mega, dass Gott mich auserwählt hat. Nee, das macht sie nicht. Sondern sie reagiert zuallererst mal mit einer Frage und mit Zweifel auf diese Ankündigung. Und sie sagt, hey, wie soll das gehen? Ich bin nicht verheiratet. Maria zweifelt an dem, was der Engel sagt. Sie zweifelt daran. Und gleichzeitig sucht sie Verständnis, versucht sie, Gottes Willen, Gottes Plan darin zu verstehen. Sie sucht nach einer Antwort, sie sucht nach seinem Willen und geht mit ihrer Frage direkt ins Gespräch mit Gott, beziehungsweise jetzt hier mit dem Engel. Maria, sie zweifelt mit einem offenen Herzen, das empfänglich ist für Gottes Plan. Und sie fragt und bekommt prompt eine Antwort von Gabriel. Frage, Antwort. Und aus diesem Zusammenspiel sehen wir, dass diese Art von Zweifeln, wo wir so oft denken, Zweifel ist was Schlechtes oder Zweifel trennt uns von Gott, aber wir sehen hier, diese Art von Zweifeln ist ein ganz positiver Teil von unserem Glaubensleben, kann ein ganz positiver Teil von unserem Weg mit Jesus auch sein. Weil ich glaube, große Fragen sind normal auf unserem Weg mit Gott, weil Gott ist Gott und es gibt Dinge, die wir nicht verstehen können. Sachen, mit denen wir hadern, Kämpfe, die wir ausfechten, Dinge, die sich unserem Verstand entziehen. Manches, was wir vielleicht auch noch nicht sehen können. Und ich weiß noch, wie wir als Teenies auf einer IOC-Teenie-Freizeit waren und meine Zeltgruppe, wir haben stundenlang über diese Frage gerungen, dieses, weiß Gott eigentlich alles? Wenn er alles weiß und wenn er alles lenkt, warum greift er nicht ein? Kann er überhaupt gut sein? Und wir haben darüber stundenlang diskutiert und gerungen und gehadert und gebetet. Und es war so, so gut. Das war keine schlechte Diskussion. Diese Zweifel, die wir da hatten und diese Fragen, das war keine schlechte Diskussion, sondern die haben uns so viel Tiefe gebracht, so viel Verständnis zu einem, ich wende mich zu Gott hin und ich suche Antwort bei ihm. Maria zweifelt mit dem offenen Herzen. Sie ist bereit, in ihrem Zweifel von Gott zu hören. Und das steht für mich tatsächlich im Gegensatz zu viel von so skeptischen oder ich sag mal dekonstruktiven Zweifeln, von denen, die uns heutzutage oft begegnen. Fragen und Zweifel, die vielleicht sagen, ja, das müssen wir jetzt erstmal überhaupt von außen analysieren und auseinandernehmen. Ich brauche erstmal Beweise, damit ich glauben kann, was hier passiert. Kann das überhaupt alles wahr sein? Vor 2 Wochen hat Sam über Zacharias gepredigt und der Engel Gabriel, gleicher Engel, kommt in diese Situation hinein und er hat eine so frohe Botschaft für ihn. Er sagt, das Gebet, das du und deine Frau, das ihr jahrelang gesprochen habt, das soll jetzt erfüllt werden. Ihr werdet ein Kind bekommen. Das ist eigentlich was mega Tolles. Ganz anders wie bei Maria, die hier steht und irgendwie erstmal drauf klarkommen muss, was eigentlich mit ihrem Leben passieren soll. Und seine Reaktion ist, dass er sagt, wie kann ich denn sicher sein, dass es passiert? Ich bin schon alt, meine Frau ist alt, wie soll das gehen? Woran soll ich es erkennen, sagt er. Auch er zweifelt an der Geburtsankündigung, aber anders wie eine Maria. Er hat sein Herz schon zugemacht. Da hat Sam vor 2 Wochen drüber gepredigt, wenn ihr nicht da wart, hört euch das sehr, sehr gerne noch an. Er hat sein Herz schon zugemacht. Er hat gesagt, beweis es mir, aber wie kann ich es sonst glauben? Und die Reaktion ist, er wird stumm für Monate lang und Gott geht seinen Weg mit ihm. Aber es ist eben anders wie bei einer Maria, die ihr Herz offen gelassen hat, die ihre Frage stellt und die prompt eine Antwort bekommt von Gabriel. Und die Geschichte von Maria lädt uns zuallererst dazu ein, unsere Fragen an Gott zu stellen, mit einem offenen Herzen zu ihm zu kommen, nach Antworten zu suchen und um Antworten zu ringen. Sie hat ihre Zweifel geäußert, sie hat eine Antwort bekommen. Der Engel sagt ihr, der Heilige Geist kommt, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, das Kind, das du zur Welt bringst, wird heilig sein und so weiter. Und dann ist ihre Reaktion eine andere. Und dann heißt es, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hier bin ich. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich bin deine Sklavin. Was du möchtest, soll passieren. Was ich bin und was ich habe, das lege ich dir hin, das gehört dir. Sie sagt ja zu Gottes spektakulärem Plan. Sie stellt sich zur Verfügung, sie beugt sich seinem Willen. Sie gibt sich seinem Willen hin. Und diese Hingabe ist immer eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich überlasse mein Leben Gott. Sie sagt nicht, okay, also lieber Engel, das muss ich mir jetzt erstmal eine Weile überlegen und drüber nachdenken. Ich muss alles durchdenken, ich muss auch noch mit 10 Leuten drüber sprechen, was die meinen. Sondern in dieser Begegnung findet sie zu einem Ja, findet sie zu einer Hingabe. Und sie trifft diese mutige Entscheidung, obwohl sie sich sicherlich der Konsequenzen bewusst war. Obwohl es für sie Unsicherheit bedeutet und ein großes, großes Risiko. Und ich habe mich gefragt, hat sie wohl alles verstanden, was dieser Engel ihr hier ankündigt? Hat sie wohl gecheckt, was für ein Kind sie da bekommt? Er wird groß sein, er wird Sohn des Höchsten sein, der Thron Davids und so weiter. Hat sie das alles verstanden? Ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie konnte es noch gar nicht in Gänze verstehen und noch nicht in Gänze begreifen, was das bedeutet. Wir heute, wir wissen so viel mehr wie sie damals. Wir haben die Bibel, wir können die ganze Geschichte lesen, von Weihnachten, von der Geburt, über Jesu Leben, über sein Wirken, über Tod und Auferstehung. Wir können diesen Zusammenhang lesen und begreifen. Wir können es viel besser einordnen. Und wir empfinden deswegen diese Geschichte vielleicht auch einfach als eine Ehre für sie und sagen, wow, sie darf den Messias gebären. Aber sie hatte damals so viel weniger Informationen wie wir heute. Es war klar, Gottes Sohn, er wird heilig sein und er wird herrschen. Aber was bedeutet das und wie wird es aussehen? Sie hatte keine Ahnung. Aber sie trifft diese Entscheidung und sagt, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Obwohl sie weiß, dass es Konsequenzen hat. obwohl sie nicht alles verstanden hat und obwohl auch Gott ihr nicht jeden nächsten Schritt aufgezeigt hat im Vorfeld. Es ist ganz klar ein Schritt des Vertrauens. Ein Schritt des Vertrauens, der weiß, wie es in Jesaja 55 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich habe vor einigen Jahren von meiner Familie einen Gleitschirmflug zum Geburtstag bekommen. Und wir sind als Family zusammen hingefahren und ich war mega aufregend, so ganze Montur angezogen, durften wir gerne mal einblenden. Genau, wo wir hier so, das war genau schon oben. Das war ein ganz wunderschönes Foto von mir. Genau, könnt man das nächste Bild noch machen. Genau, so sieht es dann ja von oben aus. War sehr abenteuerlich für mich, das zu machen. Und das Ziel ist ja, dass ich eben da oben schwebe, dass ich diese Aussicht habe, dass ich diesen Moment da oben genießen kann. Aber um da oben anzukommen, geht da noch ein Schritt voraus. Könnt noch mal das nächste Bild machen. Genau. Das ist meine Schwester, von mir gab es leider kein so schönes Bild. Aber das geht einen Schritt voraus. Nämlich, ich bin hier auf dem Boden und ich muss diesen Schritt wagen, zu sagen, ich verlasse den sicheren Boden. Ich wage diesen Schritt, mich von, wenn man auf dem Berg ist, muss man diesen Schritt ins Nichts wagen. Bei uns, wir wurden so hochgezogen mit dem Auto. Ich wage diesen Schritt in die Schwebe, bevor ich oben ankomme. Und ich wage diesen Schritt weg von meiner Sicherheit, weg vom sicheren Boden, um oben anzukommen.
Und wie war das für dich?
Oh, es war sehr aufregend, ja, und sehr schön. Genau, aber es braucht diesen Schritt von Loslassen und in der Schwebe zu sein, bevor ich letztlich das oben erleben kann. Diesen Schritt im Vertrauen zu gehen, dass der Gurt mich hält, dass die Thermik da oben mich irgendwie tragen wird und dass es alles funktionieren wird. Und für mich ist es irgendwie so ein gutes Bild geworden, was Hingabe auch bedeutet. Nämlich zu sagen, ich lasse los. Ich lasse meinen sicheren Boden hinter mir. Ich lasse meinen sicheren Boden zurück. Ich lasse meine Kontrolle, da wo ich mich sicher fühle. Ich lasse meine Sicherheit, meine Pläne, wo es hingeht, die lasse ich los. Und da bin ich manchmal so eine Zeit in der Schwebe, in der ich entschieden habe, ich lasse los, ich gebe mich hin, aber ich bin noch nicht, ich weiß noch nicht alles. Ich habe noch nicht alles verstanden, ich habe noch nicht alle Infos, ich weiß noch nicht, was rauskommen wird. Und auch in unserem Leben mit Jesus gibt es immer wieder solche Momente, die so einen Schritt der Hingabe brauchen. Vielleicht auch gerade verbunden manchmal mit dieser Frage, dieses, oh Gott, warum mutest du mir das jetzt zu, warum traust du mir das zu? Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen neuen Schritt in die Berufung hineinzuwagen oder einen Schritt gehorsam zu sein. Wenn Gott dir aufs Herz legt, zum Beispiel einen größeren Geldbetrag zu verschenken oder zu spenden, braucht einen Schritt des Gehorsams. Oder dieser Schritt zu sagen, ich lasse Gott an meinem Charakter arbeiten oder an meinen Verletzungen ran. Das Ja, mich von ihm gebrauchen zu lassen, meine Gaben einzusetzen. Das Ja, seine Stimme lernen zu hören und so weiter. Immer wieder solche Momente, die solche Schritte der Hingabe von uns brauchen. Und wenn wir so einen Schritt der Hingabe gehen, dann lassen wir los. Wir lassen los Kontrolle über unser Leben oder zumindest die Illusion, dass wir Kontrolle haben, weil wir wollen so gern selber bestimmen, was der nächste Schritt ist. Und sich Gott hinzugeben, heißt es loszulassen. Und es heißt auch, die Vorstellung unseres Lebens, unser Lebensskript, das wir vielleicht irgendwie innerlich uns vorgestellt haben, Gott mit einer offenen Hand hinzuhalten. Weil wir haben eine Vorstellung, wie unser Leben ablaufen soll und wir merken ganz oft erst, dass wir so ein Skript haben, wie wir uns unser Leben vorstellen, wenn unser Skript und die Realität nicht mehr zusammenpassen. Wenn man plötzlich denkt, oh, eigentlich dachte ich, dass ich zu dem und dem Zeitpunkt, dass ich schon das und das erlebt habe oder dass ich schon da und da bin. Und plötzlich klaffen Skript und Realität auseinander und man wird schmerzlich bewusst darüber. Und in solchen Momenten merken wir, dass wir so ein Skript haben und wie wichtig uns das eigentlich ist. Und das Gott hinzuhalten heißt, unser Skript loszulassen und zu sagen, Gott, tu, was du tun möchtest. Du darfst hineinsprechen, du darfst verändern, du darfst lenken. Wo bist du an einem Punkt auf deiner Glaubensreise, wo es vielleicht Zeit wird, so einen mutigen Schritt der Hingabe zu gehen? Wenn du dich gerade neu mit dem Glauben beschäftigst, ist es vielleicht Zeit, deine Fragen zu stellen. Vielleicht ist es Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und Gott lädt dich ein dazu. Vielleicht bist du an dem Punkt, zu sagen, Gott, hier bin ich. Mit allem, was ich habe und bin. Hier bin ich. Ich bin deine Dienerin. Ich bin dein Diener. Vielleicht steht bei dir ein Schritt an in deiner Berufung, wo du sagst, hey, wo du merkst, Gott mutet mir Dinge zu, Gott traut mir Dinge zu. Oder einen Schritt in Verantwortung reinzutreten im Reich Gottes, deine Gaben zur Verfügung zu stellen. Wo steht vielleicht ein Schritt an, näher zu Gott hin, tiefer in Vertrauen rein. Oder bewusst zu entscheiden, hey, ich möchte Salz und Licht an meiner Arbeitsstelle sein. Ich will mich jetzt ganz bewusst von Gott gebrauchen lassen. Oder wo steht vielleicht ein Schritt an, zu sagen, Gott, ich lasse dich an meinen Charakter ran. Ich lasse dich an meine Verletzungen ran, die ich mit mir rumtrage. Das alles sind solche Schritte der Hingabe, weil Hingabe passiert nicht zufällig. Ja? Hingabe passiert nicht so, huch, jetzt habe ich aus Versehen Gott mein Leben gegeben. Nee, Hingabe ist immer eine ganz bewusste Entscheidung, die Maria ganz souverän getroffen hat. Und was hat ihr dabei geholfen, den Schritt zu gehen? Wo findet sie diesen Mut für diesen Schritt? Und das ist auch mein letzter Gedanke, mit dem ich auch zum Schluss kommen will, weil wir haben von ihrem Zweifel gehört, von ihrer Hingabe, von ihrer mutigen Entscheidung und jetzt soll es um ihr Vertrauen gehen. Wo findet sie diesen Mut und wo finden auch wir den Mut, solche Schritte zu gehen? Weil wenn wir ehrlich sind, ist es doch manchmal ganz schön schwierig, solche Entscheidungen zu treffen und auch diesen Schritt zu wagen, weg von meinem sicheren Boden, das loszulassen. Wenn wir nochmal zurück zum Gleitschirm gehen, zu diesem Bild. Weil natürlich bin ich bei diesem Gleitschirmflug nicht alleine geflogen. Da gibt es eine ganz entscheidende Person, die da mit mir gemeinsam war. Hinter mir war jemand, das sieht man auf diesem einen Bild hier nochmal, genau. Hinter mir war jemand, der das schon hunderte Male gemacht hat, der die Sicherheit hat, der mir sagt, dass es schon viele Leute vor mir gemacht haben und es überstanden haben, dass die Thermik da oben uns tragen wird, dass die Seile halten, dass er sich kümmern wird, dass ich nicht runterfalle. Und der sagt, ich habe es im Griff und ich werde es lenken. Da oben, weil ich kenne mich da aus und ich weiß, wie es geht. Und wir sehen das auch bei Maria hier im Text. Der Engel spricht sie mit Worten von Gott an. Ihr könnt die letzte Folie mal noch einblenden. Er spricht sie mit ein paar bestimmten Dingen an. Er sagt, sei gegrüßt, dir ist deine hohe Gnade zuteil geworden. In Elberfelder heißt es, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das heißt, er wird das Wunder vollbringen, nicht du. Das sind Worte Gottes, die sie ermutigen, die ihr Kraft geben, die sie möglicherweise ihr Leben lang begleiten. Das wissen wir nicht, aber ich kann mir vorstellen, es ist so ein einschneidender Moment, was hier gerade passiert. So ein Marmeladenglas-Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass das Worte sind, die Maria in ihr Herz gepflanzt hat und die sie immer wieder rausholt. Und sagt, Gott hat mir zugesagt, er ist mit mir. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Begnadete, dass es Worte sind, die sie immer wieder rausholt. Vielleicht sogar in dem Moment, wo sie am Kreuz von Jesus kniet und die Welt nicht mehr versteht. Und die sie holen kann und sagen kann, der Herr ist mit mir, er hat es versprochen. Es ist sein Weg, der hier gerade passiert. Es ist sein Weg, egal wie schwer er auch gerade scheint. So, es sind diese Worte von Gott, die der Engel hier spricht. Und er macht noch was Zweites. Er gibt ihr ein Zeugnis von Elisabeth, die eigentlich unfruchtbar war. Und er sagt, schau dir mal Elisabeth an. Es ist kein Hindernis für Gott, mit ihm ist alles möglich. Das heißt, Maria bekommt ein praktisches und ein lebendiges Beispiel, was Gott tun kann. Und das führt er ihr vor Augen. Und das hat Maria offensichtlich gereicht. Das macht sie fähig dazu, ja dazu zu sagen. Egal was kommen wird, egal wie es genau aussehen wird, sie sagt mit allem, was ich bin und habe, es gehört dir, ich lege es vor deine Füße. Und diese beiden Sachen sind auch für uns heute ganz hilfreiche Dinge. Zusagen, die Gott uns macht. Vielleicht Worte, die Gott in dein Leben gesprochen hat durch andere Menschen, aber vor allem auch Worte, die er durch sein Wort zu uns spricht. Das sind so viele Zusagen, die wir darin haben. Ermutigungen und Zusagen, denen wir uns festhalten dürfen. Wir dürfen wissen, wir sind gewollt, wir sind geliebt, wir sind begabt, wir sind beauftragt. Er ist mit uns. Es ist Gott, der mein Leben in der Hand hat. Und genauso eben auch Zeugnisse von anderen Menschen. So wie er hier die Elisabeth nennt. Und ihre Geschichte ein Beweis ist für Gottes Souveränität und für sein Eingreifen, für seine Macht. Und es der Maria eben zeigt, das kann Gott machen. So sitzen hier allein im Raum so viele Menschen, von denen ich weiß, sie sind Schritte gegangen im Vertrauen. Sie sind Schritte der Hingabe gegangen in ihrem Leben und durften erleben, wie Gott gnädig und wie Gott treu und wie groß Gott ist. Menschen, von denen wir wissen, so ein Zeugnis, ihre Geschichte ist so ein Zeugnis. Und die bezeugen können, wie sehr sich es lohnt, mit Gott zu gehen und sich immer wieder ihm hinzuhalten. Aber neben diesen beiden Punkten haben wir heute noch was, was uns helfen kann, solche Schritte der Hingabe zu gehen. Etwas, das Maria noch nicht hatte und auch noch nicht haben konnte. Worauf können wir schauen, um zu wissen, dass Gott jeden Tag bei uns ist? Worauf können wir schauen, um zu wissen, dass seine Güte und seine Gnade jeden Tag neu ist? Worauf können wir schauen, um zu wissen, wenn wir einen Schritt wegwagen vom sicheren Boden, dass da jemand mit mir ist im Gleitschirm, der mit mir fliegt? Wir schauen hin zu dem Kind, das Maria gebären wird. Wir schauen zu dem Kind in der Krippe. Weil dieses Kind wird alles beiseite schaffen, was uns jemals von Gottes Liebe, von seiner Nähe, von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Freude, von seiner Sicherheit trennen will. Wird alles auf die Seite schaffen. Durch seinen Tod am Kreuz bringt er Gottes Liebe und seine Gnade in unser Leben rein. Und was hat Jesus am Kreuz gemacht? Er hat den sicheren Boden zurückgelassen. Er hat losgelassen. Er hat sich hingegeben mit seinem ganzen Leben. Er hat gesagt, Vater, was du möchtest, soll geschehen. In Philipper 2, Vers 6 heißt es, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht daran fest, so wie Gott zu sein. Er hat nicht festgehalten, er hat losgelassen. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich und so weiter. Das Kreuz ist der Schritt der Hingabe, den er für dich und für mich gegangen ist. Er wählt das Kreuz, dass wir bei Gott sein können. Er wählte die Trennung, dass wir die Nähe haben. Und wenn du an einem Punkt stehst, wo du merkst, jetzt ist der nächste Schritt dran, es ist ein Schritt der Hingabe dran, dann kann ich dich nur ermutigen und sagen, schau in Gottes Wort, lass dich ermutigen von dem, was darin steht. Sprich mit anderen Leuten, lass dich ermutigen von lebendigen Beispielen und schau auf Jesus. Weil er uns sagt, Gottes Liebe gilt dir, seine Gnade gilt dir, seine Nähe gilt dir, weil er da ist, der mit dir im Gleitschirm sitzt. Wir wollen jetzt in eine Lobpreiszeit gehen. Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Wir wollen vor Gott kommen, wir wollen ihn anbeten, wollen unser Herz aufmachen für das, was er heute Morgen tun möchte, wie er heute Morgen zu uns sprechen will. Und ich möchte mit uns einsteigen mit einem Moment nochmal, wo wir in die Stille gehen, wo wir einfach vor Gott kommen und wo wir Gott fragen. Und ich möchte dich einladen, ihn zu fragen, Gott, wo lädst du mich ein, einen Schritt zu gehen? Gott, wo lädst du mich ein, einen Schritt zu gehen? Und vielleicht, wenn du Gott diese Frage stellst, vielleicht passiert gar nichts in deinem Herzen, kann sein, ist völlig okay. Aber vielleicht kommen auch Dinge in dir hoch, wo du merkst, oh ja, hier ist ein Schritt für mich dran. Hier ist der Schritt dran, meine Fragen zu stellen. Hier ist der Schritt dran, mich Gott hinzuhalten. Hier ist der Schritt dran, gehorsam zu sein und Entscheidungen zu treffen. Und dann möchte ich dich ermutigen, darauf zu reagieren, indem du selber innerlich ein Gebet sprichst oder zu unserem Gebetsteam kommst. Im Gebetsteam wird Werner Lobpreiszeit hinten stehen, das ist Gebetsbanner, geht sehr, sehr gerne zum Gebetsteam, lasst für euch beten. Aber reagiert darauf, wenn Gott in eurem Herzen was machen möchte. Ja, lasst uns einen Moment der Stille nehmen. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und wir laden dich so ein, dass du zu unseren Herzen jetzt sprichst und dass du uns begegnest. Zeig uns, Gott, wo du uns einlädst, Schritte zu gehen. Schritte näher hin zu dir, Schritte mehr in Abhängigkeit von dir. Sprich du, wir laden dich ein, Gott.